Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer und Zuhörer zu diesem Webcast. Heute ist der 28. März 2018. Mein Name ist Stefan Torxdorf und bei mir begrüße ich für diese Sendung, die spannend werden wird, Helga Zeppler-Rusch. Hallo Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Wunderbar. Also es ist offensichtlich, also wirklich jetzt offensichtlich jedem klar, dass die Welt gerade irgendwie vollkommen mit einem Wahnsinnsgeschwindigkeit in eine falsche Richtung rennt. Und ich meine spezifisch den Fall, den wir auch in den letzten Wochen schon diskutiert haben über Sergej Skripal. Wir werden in der Sendung noch dazu kommen. Ich denke aber, dass es sinnvoll ist, in dieser Woche einzusteigen mit einem Thema, das eigentlich sehr vielversprechend sein kann, obwohl es nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, in der Presse hier so nicht bewertet wird, nämlich mit dem Besuch des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un in China. Und dazu würde ich dich gern einladen, Helga, mal deine Sicht und Einschätzung zu präsentieren. Was hat dieser Besuch bisher so gebracht und was bedeutet er eigentlich?
Also ich denke, das ist extrem wichtig, weil wenn es zu einer Lösung kommt für den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, dann ist wirklich ein ganz großer potenzieller Stolperstein für den Dritten Weltkrieg beseitigt. Und Kim Jong-un war also 3 Tage in Beijing, hat sich dort mit Xi Jinping getroffen. Und die haben also beide hinterher verlautbart, dass also das Meeting sehr erfolgreich war, dass die Frage der Entnuklearisierung von den beiden Koreas auf der Tagesordnung steht und dass das absolut möglich ist, vorausgesetzt, hat Kim Jong-un gesagt, dass Südkorea und die USA gemeinsam in einer Atmosphäre der Stabilität und für den Frieden da eben auf diese Situation reagieren. Das ist sehr, sehr gut. Trump hat danach mit Xi Jinping telefoniert und Xi Jinping hat laut einem Tweet von Trump gesagt, das Treffen sei sehr gut verlaufen. Und das ist also wirklich, sind ausgezeichnete Vorzeichen, dass dann für das anstehende Treffen zwischen Nord- und Südkorea, also zwischen Präsident Moon und Kim Jong-un und dann eben das bevorstehende Treffen mit Präsident Trump im Mai, die Vorzeichen also sehr, sehr gut stehen. Und wir haben von Kontakten, die wir in Südkorea haben, erfahren, dass es also noch um eine ganze Reihe von weiteren Dingen ging, dass also Kim Jong-un da ausgedrückt hat, dass er die koreanische Wirtschaft nach dem chinesischen Wirtschaftsmodell öffnen will, dass China umgekehrt Nordkorea helfen wird, 2 große Häfen, eine an der Ostküste, eine an der Westküste zu bauen und dass diese Häfen dann auch für amerikanische Schiffe offen sein werden, wie für alle anderen. Also da ist echt eine Sonnenscheinpolitik absolut auf der Tagesordnung und das ist wirklich sehr gut. Und deshalb sollten unsere Zuschauer, also Sie, wirklich sich nochmal überlegen, wer macht Kriegspolitik, wer macht Friedenspolitik. Also ich habe auch nur kurz den Spiegelartikel darüber überflogen und der fängt dann an, irgendwie die zwei schrecklichsten Männer hätten sich getroffen, nämlich Xi Jinping und Kim Jong-un, um dann aber zu sagen, ja, aber eigentlich wäre das doch was Positives. Aber einfach die Idee, dass man solche Plakatierungen und falschen Kennzeichnungen von ausländischen Führern macht, ist einfach vollkommen unproduktiv und also wird auch zumindest in der Person von Xi Jinping diesem wirklich hervorragenden Führer Chinas überhaupt nicht gerecht, der also eine fantastische Politik mit der Seidenstraßenpolitik initiiert hat, die 140 Staaten inzwischen inspiriert und Armut hilft zu überwinden und der auch im Land selbst, in China selbst, größtes Ansehen hat wegen seiner Antikorruptionskampagne und überhaupt, dass er wirklich einen konfuzianischen Geist ausdrückt. Also ich bin wirklich der Meinung, diese Verteufelung von ausländischen Staatschefs, das muss wirklich aufhören. Was Kim Jong-un gerade absolviert hat, ist die klare das klare Anzeichen, dass er wirklich das Problem lösen will. Und jetzt mit der Zusammenarbeit mit China hat das auch besonders gute Vorzeichen, dass es gelingen kann. Also ich halte das für eine absolut positive Entwicklung. Und wie gesagt, wenn dann noch die wirtschaftliche Entwicklung von Nordkorea mit auf die Tagesordnung kommt, dann ist es letztlich eine Politik der neuen Seidenstraße, die dann eben die beiden Koreas miteinander verbindet. Und dann steht eigentlich einer friedlichen Wiedervereinigung in mittelfristiger Hinsicht eigentlich nichts im Weg. Und jeder Mensch, der den Frieden liebt, sollte sich darüber freuen.
Absolut. Vielleicht wäre ja, auch wenn ich mir das in Deutschland schwer vorstellen kann, aber vielleicht wäre ja tatsächlich mit einer mit so einer Art Bestempelung oder so gedient, so ähnlich wie wenn man das bei Zigaretten macht, ja, der Verzehr oder beziehungsweise der Genuss dieser Zigaretten führt zu den folgenden Schwierigkeiten mit schönen grafischen Bildern und das Ganze dann eben auch für die Presse. Dieser Artikel gibt eben A, nur die Meinung seines Autoren wieder und hat nichts mit Berichterstattung zu tun und führt eben zu Pessimismus, Depressionen, im schlimmsten Fall im Großen eben auch zum Krieg und so weiter. Also ich könnte mir das sehr nützlich vorstellen. Kommen wir aber nun auf diesen Fall, der natürlich jetzt noch mehr als der eben geschilderte um Nordkorea Wellen schlägt in den Medien. Es geht, wie du schon gesagt hast, um den Skripal. Und momentan bin ich selber ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken, ja, wie schnell die USA, Großteil der Europäischen Union, mit einigen wenigen Ausnahmen, auf diese Linie einschwenkt, Russland zu verurteilen für etwas ohne Beweislage, ohne irgendein Gerichtsurteil, ohne irgendeine Art von Untersuchung. Und du hast in der letzten Sendung ja schon darauf hingewiesen, oder ich glaube in der Woche davor, auf das Timing der ganzen Geschichte. Daher würde ich dich bitten, euch im Anschluss daran jetzt nochmal darzustellen, wo siehst du momentan, wohin sich das bewegt, beziehungsweise was ist deine Einschätzung dazu und deine Besorgnis?
Also das Erste, was man dazu sagen kann, ist natürlich, dass es absolut einzuordnen ist in die britische Rolle des Versuches, ein Coup gegen die Trump-Administration zu machen. Und zwar war es ja gerade so, dass in Amerika im Kongress, also im Repräsentantenhaus und im Senat, der Fokus war auf die Rolle der Briten in dieser ganzen Coup-Affäre. Da hat der Senator Grassley verlangt oder angeordnet schon, dass die Rolle von Christopher Steele, dem sogenannten ehemaligen MI6-Agenten, der dieses Dossier über Trump gemacht hat, dass der kriminell untersucht werden soll. Die ganze Kollusion mit der britischen Regierung ist Fokus der Untersuchungen im Senat. Und das war das Hauptthema. In Großbritannien selber war es gerade so, dass Theresa May so angeschlagen war und so unpopulär, dass man also jeden Tag damit rechnen konnte, dass sie also aus dem Amt vertrieben wird. Und Jeremy Corbyn von der Labour Party war also der absolute Star. Und dann kam diese Skripal-Operation und schwupps, sofort ist das Thema umgedreht. Niemand redet mehr über die britische Rolle im Coup gegen Trump, sondern unisono fallen die Top-Atlantiker da alle in Linie und unterstützen Theresa May, die sich jetzt als die Top-Heroine, als Heldin gegen Russland da stilisiert und da natürlich in allererster Reihe von Frau Merkel unterstützt wird, natürlich auch Macron, aber eben Frau Merkel. Und das ist wirklich eine ganz üble Operation. Es ist eine Riesentäuschung, eine Weltmanipulation, eine Manipulation der Weltbevölkerung, wo einfach nur Behauptung nach Behauptung aufgelistet wird. Und es ist absolut bezeichnend, dass Theresa May jetzt auch eine neue britische Sicherheitsdoktrin vorgestellt hat, zu der sie selber das Vorwort geschrieben hat, wo eben auch quasi nur als Tatsachenbehauptung gesagt wird, dass also der russische Giftgasanschlag auf britischem Territorium, also als wäre das ein absolut bewiesener Fakt und das dann eingereiht wird in ein sogenanntes Muster von ähnlichen russischen Verbrechen in der Krim, in Donbass, in die Unterstützung von Assad. Und natürlich, wenn man das alles so zusammenpflastert und nicht die wirkliche im Englischen würde man sagen Root Cause Analysis, also die Untersuchung der Ursachen nimmt, dann ist natürlich die Russland-Krise oder die Ukraine-Krise fängt mit der Krim-Abstimmung an, aber so war es ja nicht. Die Ukraine-Krise fing damit an, dass das Versprechen, was seitens des Westens gegenüber Gorbatschow gegeben wurde, die NATO nicht an die Grenzen Russlands auszuweiten, gebrochen wurde, dass stattdessen die USA einseitig den ABM-Vertrag aufgekündigt haben, um ein globales Raketenabwehrsystem zu installieren, was das strategische Gleichgewicht außer Balance gebracht hat. All die Sachen werden ja nicht berichtet, sondern es wird im Grunde ein Feindbild gezimmert, wo man nur sagen kann, die Kriegstreiberei der Briten war noch nie so deutlich. Wenn diese Geschichte überhaupt irgendeinen positiven Aspekt hat, was natürlich mit Anführungszeichen zu versehen ist, dann ist es die, dass eben jetzt völlig klar ist, die Kriegstreiberei kommt von den Briten und die Rolle des britischen Empires, was im Grunde dabei ist, in seine letzte Untergangsphase zu gehen, weil nämlich das auf London und Washington Wall Street basierende Finanzsystem kurz vorm neuen Crash ist, diese Rolle der Briten ist wirklich deutlicher als je zuvor. Und zum Glück kann man wirklich sagen, dass außer eben den 100-prozentigen oder 150-prozentigen pro-britischen Kräften, wie offensichtlich Frau Merkel, zum Glück viele Leute in Europa das durchschauen. Wir haben also von unserem eigenen Organisieren festgestellt, dass also von den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, keiner diese Operation glaubt. Der russische Außenminister Lavrov hat sogar eine Umfrage in der Welt zitiert, wo er sagte, 80% der Leute in Deutschland sind gegen weitere Sanktionen gegen Russland. Und die Stimmung ist ganz offensichtlich nicht dieselbe, was die Frau Merkel da produziert hat. Aber es ist hochgefährlich. Aber die Leute sollten wirklich überdenken, was das für eine Politik ist. Und vor allen Dingen, wo soll das enden? Wo soll aus dem neuen Kalten Krieg ein neuer heißer Krieg werden? Also die Leute, die auf diese Sache vielleicht noch reinfallen, die sollten sich das wirklich fünfmal überlegen, was das für ein Kurs ist, den die MEDA eingeschlagen hat.
Ich finde es ganz wichtig sogar, dass du das eben nochmal rausgestellt hast, dass die Stimmung, die Rezeption oder vielleicht Rezeptivität für diese Geschichte, die da jetzt aufgeblasen wird, tatsächlich nicht die ist, wie man eben den Eindruck haben könnte, wenn man das ableiten würde aus den Handlungen von Merkel, von May, von Macron und so weiter. Aber ich denke, da wird sich sicherlich mancher fragen, der sich irgendwo heimlich beißt über solche Arten von Geschichten, was man denn bei so einem Fall eigentlich tun kann. Wie gehst du denn an die Frage ran, was man, wenn man jetzt, sag ich mal, als Bürger XY, als irgendjemand in diesem Land damit konfrontiert ist, was würde man dann eigentlich tun können?
Tja, also ich denke mal, das Wichtigste wäre wirklich zu helfen, unsere Webcast zu verbreiten, unsere Artikel zu verbreiten und überhaupt sich zu vernetzen mit Leuten, die eben merken, dass da ein ganz großes Theater gerade gespielt wird, was den Weltfrieden gefährdet. Also ich denke, man braucht schon eine wirkliche Friedensbewegung, würde ich das nicht nennen, aber eine Antikriegsmobilisierung. Weil solange die Leute das alles schlucken, denken natürlich die herrschenden Kreise, dass sie damit davonkommen. Und offensichtlich ist es ja so, dass also trotz, also zum Beispiel, es wurde jetzt berichtet, dass die angeblichen Beweise, die Theresa May vor dem EU-Gipfel ausgebreitet hat, lediglich in einer Six-Point-Power-Präsentation bestanden, wo im Wesentlichen dieselben Sachen wiederholt werden, was auch in dieser neuen Sicherheitsdoktrin drinsteht, also das angebliche Muster von russischen Aggressionen. Und das ist ja nicht geschluckt worden, also von Österreich zum Beispiel, da hat der Bundeskanzler Kurz gesagt, nein, Österreich ist neutral, historisch gesehen, wir wollen eine Brücke sein zwischen Ost und West. Und das ist jetzt auch von der österreichischen Außenministerin nochmal unterstützt worden, die sogar gesagt hat, dass also Österreich auf keinen Fall Diplomaten ausweisen wird, weil Diplomaten gebraucht werden und es sowieso keine Beweise gibt für die Anschuldigungen. Und dann hat sie gesagt, selbst wenn es Beweise für die russische Aggression gäbe, würde das die Haltung von Österreich nicht ändern. Also das halte ich schon mal für sehr, sehr wichtig. Dann natürlich Griechenland, Zypern, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Belgien, also insgesamt, glaube ich, 10 Staaten, die Luxemburg, die also sich geweigert haben, Diplomaten auszuweisen. Unter anderem eben auch der luxemburgische Außenminister Asselborn, der eben sagte, er könnte absolut nicht verstehen, warum die EU nicht die Untersuchung der OPCW, also der Organisation für die Verhinderung von chemischen Waffen, abgewartet hätte, sondern eben quasi da mit der armseligen Formulierung, dass es keine andere plausible Erklärung gibt, was ja nun wirklich hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen ist wie irgendwas. Also das ist sehr gut. Auch in Deutschland haben ja quasi Einzelsprecher aus allen im Bundestag vertretenen Parteien sich dagegen gewandt, also der ehemalige EU-Kommissar von der SPD, Verheugen, dann Sarah Wagenknecht, Trittin, Kubicki, Dobrindt, Platzek, also es sind doch eine ganze Reihe von Individuen, die da also wirklich vor der Eskalation gewarnt haben. Und das lässt ja doch eine Hoffnung aufkommen, dass die öffentliche Meinung da wirklich da nicht in diese Richtung geht. Also das ist wirklich eine ganz dramatische Situation, die natürlich wirklich also klar macht, also Großbritannien ist dabei, eine volle Diktatur zu werden. Die wollen jetzt auch eine neue Institution einrichten, die Fake News bekämpft, also eine Cyberstelle. Das heißt natürlich, jegliche Opposition oder überhaupt jedes Infragestellen der Politik der jetzigen Regierung soll unterdrückt werden. Und interessant ist, dass der State Senator aus Virginia, Richard Black, gegenüber RT ein Interview gegeben hat, wo er sagt, dass offensichtlich die EU eine weiche Diktatur ist, in der man nur einige der führenden Leute für eine Kampagne zu gewinnen braucht und man hat die ganze europäische Bevölkerung als Geisel. Und das ist es eben. Und ich denke mal, also wirklich sollte sich jeder drüber nachdenken, Gedanken machen, was es bedeutet, dass Frau Merkel diese Kriegstreiberei mit unterstützt. Und ich denke mal, dass also wirklich in der CDU selber auch Opposition dagegen sich melden soll, weil es ist einfach gefährlich. Es setzt, ich habe ja in einem Artikel geschrieben, dass es nur einen Tag gedauert hat nach ihrem Amtseid, wo sie versprochen hat, dass sie Schaden vom deutschen Volk abwendet, bis sie da diese May-Operation unterstützt hat. Und das zeigt natürlich wirklich, was von den Versprechungen und Eiden von Frau Merkel da zu halten ist, nämlich absolut nichts.
Ja, absolut. Ich denke mal, ja, vielleicht, wir kommen noch mal vielleicht kurz auf einen Punkt zurück später, aber in der Zwischenzeit, was das Timing angeht, noch mal, also nicht nur einen Tag nach Merkels Amtsantritt, beziehungsweise nachdem die erneut den Eid abgelegt hat, sondern du hast, als dieser Fall zum ersten Mal aufkam, ja auch darauf hingewiesen, wie sehr das eben zusammenhängt mit dieser Operation, den Trump aus dem Amt zu werfen oder so weit lahmzulegen, dass er quasi keinen Bruch machen kann mit der Außenpolitik und anderen Politik der USA der letzten 16 Jahre, die eine Katastrophe war, sondern du hast auch darauf hingewiesen, dass das Finanzsystem eben charakteristisch ist für dieses Empire. Und ich will nur kurz einschieben, manchmal helfen vielleicht so unorthodoxe Schritte. Wenn Sie zum Beispiel mal den Film gesehen haben, Gandhi, der ist irgendwann in den 80ern, glaube ich, produziert worden, damals mit Ben Kingsley, ein unheimlich langer Film von 3 Stunden, glaube ich. Selbst Gandhi, wie er dort dargestellt wird, in seinen jungen Jahren, der im britischen Empire lebt, dort zur Schule gegangen ist, Anwalt wurde, selbst der hat Jahre gebraucht, dort, um mitzukriegen, was das eigentlich ist. Also die Tatsache will ich nur sagen, dass man das nicht in der Zeitung lesen kann, was diese Art von Empire, was das für eine Gestalt hat, heißt nicht, dass es nicht da ist. Und man muss sich eben da am Effekt orientieren. Aber ich wollte dich nochmal ansprechen, Helga, auf diese Frage von Finanzkollaps. Wie siehst du das denn momentan? Du hast immer wieder betont, dass es nicht eine Frage ist von, ob es passiert, sondern wann es passiert. Deswegen würde ich die Frage in zwei Teilen stellen. Welche Gefahren oder wo siehst du momentan die Entwicklungen dort? Und gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es irgendwo auf der Welt, also in der betroffenen Welt, das ist ja hauptsächlich die westliche Finanzwelt, dass es dort Gegenmaßnahmen gibt? Also dass irgendwo mal Vernunft ergriffen wird und gesagt wird, wir müssen diese Blasen abbauen oder irgendwie in den Griff bekommen?
Naja, also die Problematik ist die gleiche, wie wir das schon oft besprochen haben, dass die Gesamtverschuldung nicht nur der Regierungen und anderer Kategorien, sondern vor allen Dingen der Firmen Ausmaße erreicht hat, die also weit über das hinausgehen, was 2008 die Situation war mit Lehman Brothers und AIG, dass nämlich die fortgesetzte Politik des Quantitative Easing, das heißt, null Zinsen, dass die Firmen eben Kredite aufnehmen konnten, um ihre eigenen Aktien aufzukaufen und damit die Börsenwerte nach oben haben schnellen lassen. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Firmen jetzt auf einem riesen Schuldenberg sitzen. Und wenn die Zinsen erhöht werden, hatte selbst der IWF vor einem Jahr schon gewarnt, dass dann 20% der US-Firmen über die Wupper gehen können. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Szenarios. Die NZZ hatte jetzt nochmal einen großen Artikel, in dem sie vor dem Finanzkrach gewarnt hat. Dann natürlich die Tatsache, dass der Draghi ersetzt wird und alle möglichen, also eigentlich nicht so wichtigen Punkte, sondern das fundamentale System ist absolut bankrott. Und der einzige Platz, wo vielleicht was in Bewegung kommen könnte, ist Italien. Da haben nämlich die beiden Parteien, die Wahl gewonnen haben, die Fünf-Sterne-Partei und die Lega Nord, beide das Glass-Steagall-Trennbankensystem in ihrem Parteiprogramm. Und je nachdem, wie die Form der Regierungsbildung da vorangeht, es ist eigentlich auch so, dass alle italienischen Parteien gegen die Eskalation mit Russland sind. Und Gentiloni, der gegenwärtige Ministerpräsident, war auch derjenige, der bei dem EU-Gipfel dafür gesorgt hat, dass eine noch schärfere Forderung nach noch mehr Sanktionen für Russland, wie sie von den drei M's kam, also May, Merkel und Macron, nicht durchgesetzt wurde. Gentiloni hat dann aber zwei Diplomaten ausgewiesen und hat dafür die totale Attacke der Fünf Sterne und Lega Nord Parteien bekommen, die eben sich beschwert haben, dass eine lahme Ente, also eine Regierung, die schon abgewählt ist, dann sich noch erdreistet, quasi Diplomaten auszuweisen und damit im Grunde die Außenpolitik weiter fortzusetzen, obwohl sie eigentlich die Regierungsautorität verloren haben. Also es ist nicht auszuschließen, dass von Italien da diese Glass-Steagall-Frage auf die Tagesordnung kommt. Und natürlich das andere Land, was wirklich was gegen den kommenden Finanzkrach macht, ist China. Die haben nämlich also in der letzten Zeit mehrere Gesetze verändert, um die Spekulationen absolut zurückzudrängen und es verboten, dass zum Beispiel chinesische Investoren im Ausland in spekulative Projekte investieren können. Also wenn es überhaupt einen Bereich gibt, der relativ, ich sag relativ, gesichert ist gegen die Gefahr eines kommenden Finanzkrachs, dann ist es China, weil das Argument, dass China auch eine große Verschuldung hat, ist natürlich nicht der Punkt, weil die chinesischen Schulden beziehen sich alle auf Investitionen in die Realwirtschaft. Also da ist ein Gegenwert da, während die Verschuldung im Westen natürlich alles heiße Luft ist. Und wir hatten schon öfter darauf hingewiesen, die Derivatblase ist selbst nach Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich 700 Billionen und die nicht börslich gehandelten Derivate sind also mindestens 570 Billionen und der größte Teil davon sitzt eben in London. Also deshalb, wenn es zu einem Finanzkrach kommt, dann droht wirklich Chaos und deshalb kann ich Sie, also unsere Zuschauer, nur noch mal wirklich dringlich auffordern, dass sie mit uns zusammen für die 4 Gesetze sich einsetzen, die mein Mann schon vor Jahren vorgeschlagen hat. Erstens Glass-Steagall, Trennbankensystem, Nationalbank, Kreditvergabe, ein Kreditsystem für Investitionen in die Realwirtschaft und vor allen Dingen Crash-Programm für eine Steigerung der Produktivität der Wirtschaft. Deshalb Crash-Programm für die Kernfusion, Kooperation in der Raumfahrtforschung und dann natürlich die Kooperation der europäischen Staaten und Amerika mit der neuen Seidenstraße. Also das ist ein rundes Paket, was wirklich die Krise überwinden würde. Aber es braucht natürlich Politiker, die das umsetzen. Und die werden das natürlich nicht tun, wenn die Bevölkerung da keinen Druck erzeugt. Und deshalb gerade in einem Land wie Deutschland, was ja von der politischen Klasse her relativ desperat aussieht, ist also wirklich die Mobilisierung von Staatsbürgern wichtig. Sie können also mit uns gemeinsame Dinge tun. Rufen Sie unser Büro an und wir werden also auf jeden Fall einen Bereich der Zusammenarbeit finden, wo Sie sich einbringen können, weil das ist das, was wirklich den Unterschied macht in einer Situation wie der, in der wir uns befinden.
Ja, auch auf die Gefahr, den Rahmen ein ganz kleines wenig zu sprengen, würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Und zwar, du hattest gerade eben erwähnt, den Zustand der deutschen politischen Klasse oder Eliten. Es scheint ja in doch relativ vielen merkbaren Bereichen eine Verschlechterung da zu sein. Also man sicherlich erlebt das jeder oft im Straßenverkehr oder Bahnverkehr oder so, wo man sich manchmal denkt, dass wir haben das doch mal hingekriegt, dass das vernünftig funktioniert hat. Deswegen würde ich dich gern bitten, vielleicht einen kurzen Anschluss noch zu machen daran, wo du eigentlich die Ursachen siehst, warum das so gekommen ist. Vor allen Dingen, was Charakterentwicklung, Denkfähigkeit, auch die Fähigkeit, einfach mal frei und direkt die Wahrheit zu sagen, auch wenn man nicht vielleicht nicht alles weiß oder wenn es noch nicht perfekt ist. Was ist das eigentlich für ein Prozess und wo siehst du da so die Möglichkeiten für den individuellen Menschen, sich eben Dinge zu überlegen, um da irgendwie, ich sag mal jetzt, dagegen zu steuern oder eine andere Richtung einzuschlagen?
Naja, was man erlebt in Deutschland, ist eine totale Gedankenkontrolle, eine Gleichschaltung der Medien, eine politische Korrektheit. Und selbst etablierte Politiker, die da ein bisschen nur gegen verstoßen, werden sofort von den Medien in der Luft zerrissen. Also jüngstes Beispiel, der Kubicki von der FDP, der sich also gegen diese Eskalation ausgesprochen hat, der wird dann sofort da also attackiert von Bild-Zeitung, zweite Seite 2. Und das ist natürlich ein Klima der Einschüchterung, was vielleicht die Leute wirklich dazu führt, bei den Leuten dazu führt, dass sie sich wirklich ins Privatleben zurückführen und dann natürlich das Tor weit aufmachen für die Kräfte, die diese Eskalation wollen. Also was die Ursachenforschung da angeht, da muss man wirklich ziemlich weit zurück. Also ich könnte da wirklich weit zurückgehen, aber ich fange mal einfach damit an, dass mit der Bildungsreform von 1970, die in der OECD durchgeführt wurde, wo das Humboldtsche System quasi Reste davon eliminiert wurden und damit natürlich eine klassische Bildung. Und man hat damals von dem sogenannten Bildungsballast der letzten 2500 Jahre gesprochen. Das sollte alles da eliminiert werden. Das hat natürlich dazu geführt, dass das methodische eigene Denken praktisch bei allen Generationen, die seitdem zur Schule gegangen sind, erheblich beeinträchtigt wurde. Also das war mit Sicherheit eine Sache. Dann natürlich die 68er-Revolution, die ja sehr stark von maoistischen K-Gruppen dann durchsetzt war. Also wir haben ja einige Minister gehabt, die dann den langen Marsch durch die Institutionen angetreten haben und Minister geworden sind. Das ist eben der Unterschied. Also ich habe ja schon mal erwähnt hier und da, ich war 1971 zum ersten Mal in China während der Kulturrevolution. Und kam natürlich mit diesen Eindrücken dann zurück und habe dann von diesem Standpunkt gesehen, wie die SDS und 68er sich da entwickelt haben. Und naja, diese Leute haben dann den langen Marsch durch die Institutionen angetreten. Die sitzen in den Ämtern, in den Posten. Während in China ist es eben ganz anders gelaufen. Da ist, nachdem die Viererbande entmachtet war und Deng Xiaoping die Wirtschaftsreformen eingeleitet hat, hat man im Grunde die Axiomatik vollkommen in eine andere Richtung bewegt, nämlich in Bezug auf das Wirtschaftsmodell, was dann diesen beispiellosen Erfolg Chinas erzeugt hat. Während, wie gesagt, wir im Grunde durch Wellen von solcher axiomatischen Gehirnwäsche, würde ich mal sagen, dann, immerhin wurde dann die 68er-Bewegung durch die Ökologiebewegung ersetzt, durch den Club of Rome, die ganze These von den Grenzen des Wachstums, was natürlich ein Schwindel war, wie ja die Autoren Meadows und Forrester später selber zugegeben haben. Also die ganze grüne Ideologie, die Idee, dass wir ein begrenztes System haben, das ist ja eine Gleichschaltung, die in allen Parteien inzwischen funktioniert hat. Und das hat halt einfach auch dazu geführt, dass das, was mal Mittelmaß in der Politik war, also zu Zeiten Kohls, da war das immer noch eine bewusste Diskussion, dass der Kohl alle Konkurrenten, die ihm hätten gefährlich werden können, weggebissen hat. Und dadurch natürlich so ein Mittelmaß entstanden ist, was seine lange Amtszeit da garantiert hat. Aber ich würde sagen, das ist heute noch viel schlimmer. Das heißt, im Grunde sind wir nicht mal auf dem Mittelmaß, was die politische Klasse angeht. Und das Ganze ist dann mit einer Meinungsdiktatur, einer politischen Korrektheit versehen, sodass jeder, der irgendwie selber denkt, sofort gebrandmarkt wird oder ausgegrenzt wird oder sonst was. Und dann ist natürlich die Leute, die zum Establishment gehören, die wissen, dass ihnen das zumindest bis jetzt gewisse Privilegien verschafft hat, die sie aber nur dann weiterhaben, wenn sie das Wohlverhalten ihrem Club gegenüber demonstrieren. Und deshalb haben wir so eine bleierne Situation in Deutschland, wo niemand außer uns und vielleicht einigen wenigen anderen sich überhaupt Gedanken macht über die Zukunft oder eine Vision entwickelt, wo soll Deutschland hin? Und da ist natürlich auch der Zweck dieser Sendung, genau das zu durchsprechen. Deshalb möchte ich Sie also doch nochmal auffordern, auch wenn Sie sich provoziert fühlen durch das, was ich sage, treten Sie mit uns in einen öffentlichen Diskurs oder meint haben auch privaten Diskurs, aber verbleiben Sie nicht in diesem absoluten Käseglocke. Also ich habe immer das Gefühl, die politische Atmosphäre in Deutschland ist wie unter einer Käseglocke. Also da bewegt sich nichts. Der Gestank wird immer penetranter. Also wir brauchen wirklich hier eine völlig neue Diskussion. Und wir haben ja ganz oft schon die Alternativen aufgezeigt. Und die beste Alternative ist eben die neue Seidenstraße. Und darüber wird ja auch in den Medien so gut wie nicht oder wenn dann negativ berichtet. Und da sollen Sie auch absolut helfen, das zu verändern.
Helga, vielen, vielen, vielen Dank für diese Eingabe. Ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll, weil es eben auch nochmal hilft zu reflektieren, was wir in den vergangenen Wochen auch angesprochen haben, dass die Gedankenkontrolle ja nicht unbedingt dadurch passiert, dass vorgeschrieben wird, was man denkt. Das ist zwar oft so, aber vor allen Dingen auch durch das Wie. Ja, also dass die sozusagen die Annahmengrundlage erstmal hingezimmert wird, auf der dann alle möglichen anderen Dinge erst interpretiert werden und wo dann eben in so einer Art James-Bond-Universum die Leute sich schon vorstellen können, ja, dass so ein Putin da rumsitzt und mit Geheimbefehlen irgendwelche Agenten vergiften lässt, wie in einem Kinofilm. Damit vielen, vielen Dank, Helga, vielen Dank für dein Engagement und auch an die Zuhörer und Zuschauer und Zuhörer. Und ich hoffe, dass wir uns in der kommenden Woche auch wieder hier treffen können. In der Zwischenzeit nehmen Sie den Rat an und werden Sie aktiv. Eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja.